Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wann haben Sie zuletzt darüber nachgedacht, dass sich in Ihrem Leben mal was ändern müsste? Dass Sie etwas ganz Neues anfangen müssten, um aus dem eingefahrenen Trott rauszukommen oder Ihrem Leben wieder zu einem Abenteuer oder Ihr Leben wieder zu einem Abenteuer zu machen? Wir sprechen jetzt über Leute, die genau das gemacht haben und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Journalistin Gisela Steinhauer ist solchen Menschen begegnet und erzählt davon in ihrem Buch Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Morgen Abend stellt sie das Buch im Pfefferberg Theater vor im Rahmen von Literatur live und schon jetzt sprechen wir live mit ihr darüber. Guten Abend, Frau Steinhauer.
Hallo, schönen guten Abend, Frau Brasch.
Frau Kollegin könnte ich ja sagen,
ja. Weil
Sie sind ja auch im Radio zu Hause.
Genau, beim WDR, genau. Und
genau.
Wir spielen die gleiche Musik wie ihr, das habe ich gerade festgestellt.
Tatsächlich, ist das so? Okay, jetzt sind Sie in die schreibende Zunft gegangen. Erzählen Sie uns doch mal von der Idee, ein solches Buch zu machen. Was war der Impuls?
Der Impuls war im Grunde genommen, dass ich aufgeräumt habe, wie das ja so viele Menschen getan haben beim ersten Lockdown. Als sie nichts mehr mit sich anzufangen wussten, sind sie in den Keller gegangen oder auf den Speicher oder haben mal die alten Alben und die alten Zeitungen weggeräumt und so nachgeguckt, was es denn so alles gab in ihrem Leben. Das habe ich auch gemacht und habe dabei festgestellt, dass ich habe ganz viele alte O-Töne gefunden, also Originaltöne von Interviews, die noch auf Kassetten waren und auf Bändern waren und dann habe ich entsprechende Fotos dazu gefunden und habe gedacht, Mai, du hast ja wirklich schon eine Menge verrückter Leute kennengelernt in deinem Leben. Und die habe ich dann in diesem Buch alle jetzt aufeinandertreffen lassen, weil ich mir die rausgepickt habe, die eben ihrem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Das waren in dem Fall meistens sehr radikale Veränderungen. Also so eine Bembeltöpferin aus Hessen, die Wüstenführerin im Sinai geworden ist zum Beispiel, die ich auch damals in den Sinai begleitet habe, die ist mit im Buch und daraufhin habe ich festgestellt, bei den vielen Lesungen, die ich jetzt auch geben durfte, dass das, so wie Sie gesagt haben, ein Thema ist für Leute, gerade jetzt auch so getriggert durch Corona, dass sie sich jetzt diese Frage stellen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
Ja, das ist ganz interessant, was Sie erzählen, also auch schon im Vorwort, das fand ich sehr bemerkenswert. Sie sprechen im Vorwort von drei verschiedenen Typen. Es gebe Lebensbejaher, Lebensverneiner und Lebensvertrödler. Wenn Sie sich jetzt einordnen müssten in diese Typologie, wo sind Sie, beziehungsweise wann wussten Sie, wer Sie sind?
Also inzwischen bin ich eine Lebensbejaherin geworden, aber das hat wirklich lange gedauert. Also ich war auf gutem Weg dorthin, eine Lebensvertrödlerin zu werden, weil ich wirklich ganz lange nicht gewusst habe, was ich machen soll. Ich habe Abitur gemacht und stand dann da und dachte, meine Güte, also erstens, also ich war so zerrissen. Ich habe gedacht, du kannst Mutter Teresa werden oder du wirst Tammy, das Mädchen vom Hausboot, was vielleicht einige noch aus den 60er Jahren kennen. Das war so ein Mädchen, das mit seinem Opa und einem Hund auf dem Hausboot wohnte und einem alten Onkel, die hätte ich auch werden können, oder Florence Nightingale. Oder aber, und da kommen wir zu den fröhlichen Welten von Radio Luxemburg, Helga Guiton, das war eine der ersten Moderatorinnen von Radio Luxemburg. Und dann bin ich schließlich sowas Ähnliches wie die geworden. Aber es hat lange, lange, lange gedauert. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, um Journalistin zu werden. Wenn man das Gefühl hat, du kannst alles und nichts, dann ist man auf einem ganz guten Weg dahin.
Das finde ich auch. Also ich finde ja auch, wenn man sich permanent die Fragen stellt oder anderen Leuten die Fragen stellt, die man sich vielleicht auch selber immer wieder stellt. Und ich finde ja auch dieses Konzept, aber das ist ja auch ein abendfüllendes Thema, darüber zu sprechen, Lebensvertrödler oder Vertrödlerin zu sein. Ich finde das ja, sich treiben zu lassen, anstatt immer getrieben zu sein von irgendwelchen Ding ist ja auch nicht das Schlechteste. Aber das ist ja genau auch letztlich das Thema, was Sie in diesem Buch beziehungsweise die Menschen, die Sie getroffen haben, beschäftigt. Was heißt in diesem Zusammenhang Neuanfang? Also heißt es, also ich glaube, das können Sie ja auch sagen in den unterschiedlichen Geschichten, die Sie erzählen, es gibt ja unterschiedliche Motive, das hinter sich zu lassen, das viel gerühmte neue Leben zu beginnen, muss nicht immer irgendwie eine Krise als Grund haben, oder?
Genau, das war im Grunde genommen bei niemandem von denen, die ich porträtiert habe, eine Krise, sondern die hatten alle einfach Lust auf ein Abenteuer oder Lust darauf, nochmal was anderes in ihrem Leben zu machen. Also es gab zum Beispiel diesen Schreiner Hugo Berghüser aus Bochum-Stiepel, der Ende der 50er Jahre nach Papua-Neuguinea ausgewandert ist und da so viel für das Land getan hat. Also der hat eine Schweinefarm aufgebaut und eine Metzgerei und eine Holzfabrik und er hat Häuser gebaut und war Minister. Und dann ist er dafür von einem Vertreter der britischen Krone zum Ritter geschlagen worden. Seither heißt er Sir Hugo. Den kennt auch jeder in Papua-Neuguinea natürlich. Und das war jemand, der kam nicht aus einer Krise, sondern der wollte leben, der wollte ein Abenteuer erleben. Oder dieser U-Boot-Kommandant, der Schamane geworden ist, der war 32 Jahre auf dem U-Boot und wurde dann Schamane. Das waren alles Menschen, die so voller Optimismus davon ausgegangen sind, dass es gut ausgeht, was sie sich da vornehmen. Mhm. Und das waren Macherinnen und Macher, die sind aufgebrochen eben mit dieser Zuversicht, dass es aber auch scheitern kann. Also ja. Die haben das Scheitern einkalkuliert, denn es ist ja nicht schlimm, wenn man scheitert. Dann hat man es aber wenigstens versucht. Und das hat mir bei all denen so imponiert. Das fand ich klasse.
Ja, also weil Sie gerade diesen U-Boot-Kommandanten erwähnen, der zum Schaman wird, da denkt man, also gegensätzlicher geht's doch kaum. Also ein Mann, Militär, also dem man ja unterstellt, total pragmatisch zu sein, materialistisch zu denken, also im Sinne des irdischen Daseins und nicht in irgendwelchen schamanistischen Zusammenhängen. Was ist bei dem passiert, dass er dann plötzlich Hände auflegt, Reiki macht und Schamane wird und ganze Seele füllt mit seinen...
Also der hat mir erzählt, dass er manchmal, wenn er nachts so auf der Brücke gestanden hat, auf der Kommandobrücke und nur noch den Sternenhimmel über sich hatte, dass er dann so ins Grübeln gekommen ist und sich gedacht hat, meine Güte, es muss doch noch mehr geben zwischen diesem U-Boot und dem Himmel. Also was ist das Universum? Was bestimmt uns? Von wem werden wir gelenkt? Und dann hat er so ganz, ganz langsam angefangen, sich damit zu beschäftigen und ist dann Reiki-Meister geworden und war aber immer noch bei der Marine. Das hat also wirklich lange gedauert, bis er dann gesprungen ist. Da war er schon Anfang, Mitte 50, bevor er dann wirklich seinen Job quittiert hat und was ganz anderes gemacht hat. Und den fand ich eben auch so eindrucksvoll. Ich habe am Anfang gedacht, er hat eine kleine Meise.
Eine kleine? Naja.
Das habe ich bei den Kryonikern auch gedacht. Das sind Leute, die sich nach ihrem Tod einfrieren lassen, ja, weil sie davon überzeugt sind, dass die Wissenschaft in ein paar Jahren soweit ist, sie dann wieder aufzutauen und zu neuem Leben zu erwecken. Aber dann habe ich gedacht, okay, lass dich einfach mal ein. Also man kann ja so eine Kurskorrektur vornehmen und die habe ich bei dem Schamanen immerhin vorgenommen und habe so seine Ansichten dann auch respektiert.
Mhm, interessant. Was war für Sie die faszinierendste oder möglicherweise auch erleuchtendste, also erleuchtend jetzt nicht im schamanistischen oder esoterischen Sinne, sondern erhellendste, sagen wir mal so, Begegnung, wo Sie sagen, das ist etwas, also ein Lebensmodell, vielleicht jetzt nicht auf mich zugeschnitten, weil das muss man sich immer selber suchen, aber man sagt, diese Konsequenz fehlt mir vielleicht auch. Ich meine, Sie machen jetzt nicht den Eindruck, als müssten Sie etwas leben. Sie scheinen sehr zufrieden zu sein mit dem, was Sie tun.
Ja, aber, ich bin sehr dankbar.
Genau. Aber wo Sie gesagt haben, boah, das ist bewunderns-, beneidens-, weiß ich nicht, nacheiferungsfähig wert oder wie auch immer.
Also bewundernswert fand ich schon die Konsequenz in der Tat von dem Uli Gottwald, also von diesem Schamanen, weil der natürlich auch dann gegen viele Widerstände angegangen ist. Ich meine, ist ja klar, du kommst als U-Boot-Kommandant von so einem Boot runter und die sagen ja alle, sag mal, der Gottwald hat einen Schuss. Und der kann sich aber auch auf eine uralte Tradition berufen, denn es hat ja immer Zauberer gegeben und Heiler und sogenannte Hexen und Bauern mit der Wünschelrute und Priester, die schlechte Energien ausräuchern und so. Und ich finde, solange durch den Rat solcher Menschen niemand zu Schaden kommt, ist es ja okay, an eine überirdische Kraft zu glauben oder sich einen ganz besonderen Lebensentwurf zu suchen. Und das fand ich bei ihm schon sehr, sehr konsequent. Aber im Grunde genommen bei allen, die ich da getroffen habe, auch bei der Wüstenführerin, die als Frau alleine in den Sinai gegangen ist, ohne Arabisch zu können und dann unter den Beduinen erstmal sich zurechtfinden musste. Die haben die natürlich ständig hochgenommen und haben die ständig veräppelt, weil sie noch die Sprache damals nicht konnte. Inzwischen kann sie das natürlich. Also das war, oder der Kai Binder ist ein junger Mann, Der war Musical-Darsteller und Balletttänzer und hat dann eine Initiative gegründet, die Sattmacher, mit der er Gemüse vom Acker rettet und das an Bedürftige verteilt. Der Junge ist 30, Anfang 30. Und das ist so mal so einer von den Influencern, die nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen kosmetischen Produkten werben, sondern die mit Menschlichkeit werben. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich solche Leute treffe. Ja. Von daher ist es immer ganz schwierig, so ein Ranking zu machen. Ich finde die alle toll. Ich finde die alle bewundernswert, weil sie alle nicht stehen geblieben sind, sondern weil sie alle ganz offen waren und offen sind. Und ich fände das so schön, wenn man sich von solchen schrägen Vögeln inspirieren lassen kann.
Absolut. Das ist eine sehr gute Inspiration. Ich habe noch ein Zitat von Anthony Bourdain gefunden, das eigentlich ganz gut dazu passt. Er hat mich gesagt, ich bewundere Leute, die Dinge tun, die sie interessieren, die keine Strategie oder keinen Plan verfolgen oder einen Plan verfolgen. Mir sind diese Dinge auch egal. Das haben wir jetzt davon, nämlich einen großartigen, der leider nicht mehr unter den Lebenden weilt, Koch und Schriftsteller.
Ja, und es ist so schön, es wirklich diesen Leuten gleich zu tun, einfach mal abzuheben. Und wie gesagt, es kann ja scheitern. Aber ich glaube, das Allerschlimmste für uns wäre, wenn wir so zurückgucken, wie wir das ja auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten tun, wenn wir so ein bisschen Zwischenbilanz ziehen und feststellen müssen, Mensch, wir haben eigentlich unser Leben vermurkst. Ja, wir haben nicht das gemacht, was wir wirklich machen möchten. Und das geht jetzt nicht darum, seinen Traum zu leben. Man kann nicht immer seinen Traum leben. Aber ich finde, man kann gucken, dass man das möglichst Beste für sich selber und für andere aus seinem Leben macht. Und darauf zu gucken, da so ein bisschen an der Schraube zu drehen, wenn man in so einen Nölmodus reinkommt. Und wenn man immer nur noch meckern möchte, dann ist, glaube ich, wirklich die Zeit da, das zu überprüfen und zu gucken, was kann ich denn richtig gut? Und da konzentriere ich mich jetzt mal drauf. Und dankbar dafür zu sein, was man hat. Ich finde, wir haben viel Grund, auch in Deutschland dankbar zu sein, trotz aller grausamen Geschichten, die es jetzt im Augenblick gibt. Es geht uns allen auf den Geist mit diesem Corona. Aber ja. Boah, wir haben es, glaube ich, wirklich immer noch richtig gut gemessen das an vielen anderen Menschen.
Sagt Gisela Steinhauer, morgen Abend stellt sie um 20 Uhr im Pfefferberg-Theater ihr Buch Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm vor im Gespräch mit Shelley Kupferberg und wir haben mit ihr gesprochen. Vielen Dank, Frau Steinhauer.
Dankeschön. Ich hoffe, dass ich morgen Abend neue Vögel treffe. Bitte melden.
Ist klar. Bitte aufsteigen. Dankeschön. Ja, danke.
Danke, tschüss.